Ja, vom Kirchenjahr aus sind wir ja kurz vor Pfingsten. Nächsten Sonntag feiern wir ja Pfingsten. Und Pfingsten, das ist ja das Fest Pentekoste, also der 50. Tag nach Ostern. Da denken wir auch jedes Jahr wieder drüber nach, was das bedeutet. Und man kann auf unterschiedliche Weise eben auch die Pfingsten dann irgendwie auch füllen, weil es seine Geschichte hat. Dieses Fest hat eine Geschichte und die findet man natürlich dann auch im Ersten Testament, im Alten Testament. Und eine Geschichte, die zu Pfingsten gehört, ist dieses Fest Schavuot. Und damit werden wir uns am Donnerstag ja noch ein bisschen vertieft auch beschäftigen. Und dieses Fest Schavuot ist ein Fest, also Schavuot heißt ja Wochen und es wird auch am 50. Tag eben nach Pessach gefeiert. Also von daher gibt es dort schon Parallelen. Schavuot war eigentlich ein Erntefest und man hat sich über die Weizenernte gefreut, also so ein Erntedankfest. Und das war eigentlich so der Hintergrund für dieses Fest. Und wenn man in eine Synagoge geht an Schavuot, dann findet man da drin also viel auch an grünen Pflanzen und so. Also die Farbe grün ist dort sehr wichtig. Und wenn man über dieses Fest eben nachdenkt, dann entdeckt man, naja, es ist nicht nur dieses Erntefest, also dieses Fest der Weizenernte, sondern es hat sich dann auch entwickelt. Denn Schavuot, und das ist jetzt der eigentliche, was heißt eigentliche Hintergrund, ja, vielleicht könnte man sagen, der tiefere Hintergrund, ist heute eben auch das Fest der Gabe der Tora. Das hat sich dann so in den Jahrhunderten entwickelt, also nach dem Zweiten Tempel, also babylonisches Exil, dann 516 Bau des Zweiten Tempels, hat dieses Fest Schavuot eben eine neue Bedeutung bekommen. Und dann so im rabbinischen Judentum, und das war dann auch in den ersten Jahrhunderten, also nach Christi Geburt, da wurde das dann auch nochmal verfestigt. Also dass Schavuot nicht eben nur das Fest der Weizenernte ist, sondern das Fest der Gabe der Tora. Jetzt gibt es für dieses Fest wenig Vorgaben, wie das zu feiern ist. Es hat sich so in der Tradition einiges herausentwickelt, aber es gibt jetzt nicht wie bei anderen Festen genaue Anweisungen in der Bibel, wie das zu feiern ist. Also von dort haben sich dort einige Traditionen auch entwickelt, die man so nicht in der Bibel findet. Zum Beispiel in der Nacht vor Schavuot wird die Tora gelesen oder wird die Bibel gelesen, die Tora und das Buch Ruth. Das gehört dazu, man bleibt die ganze Nacht wach und liest eben die Heilige Schrift. Das hat unterschiedliche Gründe auch oder Begründungen. Also es gibt Rabbinen, die haben gesagt, naja, bei der ersten Gabe der Tora hat Israel gepennt. Das haben sie nicht mitbekommen, das haben sie verpennt und das soll uns nie wieder passieren. Deswegen bleibt man in dieser Nacht wach. Also das ist eine Begründung. Eine andere Begründung ist, naja, eigentlich ist Schavuot, also Fest der Gabe der Tora, so ein bisschen wie so eine Hochzeit. Und so in der Nacht davor können die Brautleute ja oft auch nicht schlafen, weil sie so aufgeregt sind. Also wir sehen, wenn wir uns mit diesem Fest so beschäftigen, dann gibt es dort so eine ganz eigene Tradition und eine Entwicklung dieses Festes. Und wie gesagt, am Donnerstag werden wir uns auch noch vertieft dann damit beschäftigen. Dieses Fest, als Fest der Gabe der Tora, das geht ja auch mit zurück dann auf das, was wir gerade in der Lesung gehört haben, aus dem zweiten Buch Mose, aus dem Buch Exodus. Der Hintergrund ist ja, dass Israel ja, und das ist das, was man am Pessach feiert, dass Israel ja aus Ägypten herausgeführt wurde in die Freiheit. Das war so die Erfahrung, die sie gemacht haben. Und 50 Tage später kommt es eben zur Gabe der Tora und damit verbindet sich ein Denken und eine Weisheit, eine Klugheit, die bis zum heutigen Tage dann auch für uns Menschen eine große, große Relevanz hat. Denn es geht um die Frage, oder es geht eben auch um den Punkt, naja, das eine ist, Gott hat dich aus dieser äußeren Knechtschaft herausgeführt. Aber bist du jetzt frei? Ist der Mensch frei, wenn er die äußere Gefangenschaft hinter sich lässt? Ich hatte in dieser Woche Gespräche mit jungen Leuten, die sagen wir, Probleme mit Drogen haben. Da wird das eben sehr, sehr eindrücklich auch. Und dann ist immer wieder die Frage, ja, wie geht man damit um, was macht man dort und so. Und eine dieser jungen Menschen sagte mir, dass er jetzt einen Entzug machen will. Ich weiß nicht, was ihr mit Drogen für Erfahrungen habt und in eurem Umfeld, ob es da Menschen gibt, die da auch in Abhängigkeiten sind. Aber das weiß man, der Entzug, der körperliche Entzug, das ist das eine. Das ist relativ schnell auch erledigt. Man kann dann heute ins Krankenhaus, in eine Entzugsklinik gehen und dort wird das dann auch medikamentös so ein bisschen begleitet. Aber je nachdem, so der Entzug ist nach 2-3 Wochen durch. Dann ist der Körper mit dem Thema durch. Die Herausforderung ist aber immer wieder, dass eben nicht der Mensch von der Droge körperlich frei wird, sondern die eigentliche Gefangenschaft, das hat nichts mit der Körperlichkeit zu tun, die eigentliche Gefangenschaft, das hat etwas mit der inneren Unfreiheit zu tun. Und wenn man zum Beispiel bei Drogen wieder zurückfällt, dann hat das immer etwas mit der inneren Unfreiheit zu tun. Und das ist das Thema auch, um das es hier geht am Berg Sinai. Gott hat sein Volk befreit aus der Knechtschaft, aus der Abhängigkeit der Ägypter. Aber jetzt ist die Frage, bist du nun wirklich frei? Bist du auch innerlich frei? Und das ist die Verbindung auch mit diesem Fest Shavuot, also mit der Gabe der Tora. Hier geht Gott auf sein Volk zu und will es innerlich frei machen. Er will es nicht nur, wir haben es ja am Anfang gehört, von etwas frei machen, sondern dann auch durch diese innere Freiheit zu etwas befreien. Und darum geht es bei diesem Fest. Und von daher hat es auch eine große Bedeutung. Wir haben ja die Verse gelesen oder auch gehört, gerade aus dem Buch Exodus. Und der Vers 5 lautet ja, ich habe es ein bisschen anders hier übersetzt, weil eigentlich steht hier, werdet ihr meiner Stimme gehorchen. Aber das bringt falsche Assoziationen mit sich. Eigentlich heißt es eben, werdet ihr nun auf meine Stimme hören und meinen Bund halten. So sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Also nicht werdet ihr gehorchen, dann werde ich, weil die Befreiung liegt erstmal schon hinter Israel. Es geht nicht darum, ich höre und dann werde ich eben befreit, sondern Israel ist schon befreit und soll nun auf den Befreier hören. Und wenn er auf meine Stimme hört, auf meinen Reden hört, so haben wir es hier gelesen, dann werdet ihr mein Eigentum sein. Ja, das mit dem Eigentum ist ja immer so eine Geschichte. Es gibt im Hebräischen da auch unterschiedliche Begriffe für die Bezeichnung. Also eine Bezeichnung, die hier verwandt wird, ist eben die Bezeichnung Segula. Und das ist schon etwas Besonderes. Weil wir wissen das ja auch alle und kennen das ja auch alle aus unserem Alltag. Wir haben unterschiedliche Dinge, die uns eben gehören, was unser Eigentum, unser Besitz irgendwie ist. Und da gehören ja unterschiedliche Dinge zu. Und dann gibt es manchmal, also wenn man jetzt so relativ banal das macht, da gibt es ja manchmal so Tage, die sind wie jeder andere auch, man steht morgens auf und geht irgendwann abends wieder zu Bett, es ist irgendwie so ein Alltag. Und dann holen wir immer ein bestimmtes Geschirr aus dem Schrank. Welches? Sonntags. Ja, das Sonntagsgeschirr kommt, wenn besondere Gäste ist, wenn Sonntags ist. Aber im Alltag nehmen wir immer das Alltagsgeschirr. Dann holen wir eben die Sachen raus, da kann ruhig schon mal was rankommen, da ist vielleicht auch eine Macke dran. Und beides ist ja auch mein Besitz, beides gehört ja mir, beides ist ja mein Eigentum. Aber es gibt eben die Dinge, die so alltäglich sind, die jetzt für uns auch keinen großen Wert haben. Wenn uns die Tasse runterfällt, dann sagen wir, ja, Pech gehabt, fahren wir zu Ikea, holen eine neue. Aber dann gibt es eben auch dieses andere Geschirr, dieses Sonntagsgeschirr. Das holen wir nur an besonderen Tagen oder zu besonderen Anlässen aber aus. Ist auch im Endeffekt mein Eigentum. Aber es ist eben ein besonderes Eigentum. Es ist etwas Besonderes. Und wenn da eine Tasse kaputt geht, dann ja, kann sein, dass es teuer wird. Es kann sogar sein, dass man die gar nicht mehr beschaffen kann. Also Eigentum und Besitz, den wir haben, den unterteilen wir eben so, ich sag mal, in das, was alltäglich ist und das, was irgendwie schon wertvoller ist. Und da gehen wir auch ganz unterschiedlich mit um. Der Begriff Säkular, der hier benutzt wird, das ist eben nicht einfach so Eigentum, ja, du gehörst an mir und ich stelle dich auf den Tisch, wenn irgendwie sowas ist, sondern dieser Begriff meint, du bist mein wertvoller Schatz, du bist mein Reichtum. Das ist das, was sich hinter diesem Begriff dann befindet. Also wenn Jahwe hier zu seinem Volk spricht über Mose, dann sagt er, wenn ihr auf meine Worte hört, wenn ihr mir zuhört, dann seid ihr mein Eigentum, dann seid ihr mein wertvoller Schatz. Und was dann eben in diesem Vers ja nochmal dazukommt, was ja auch interessant ist, dann sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, dann sollt ihr mein wertvoller Schatz sein vor allen Völkern. Wenn wir jetzt nun in die Geschichte Israels hineingucken, auch heute, in dieser Zeit, dann merken wir, dass mit dieser Bezeichnung hier oder mit dieser Beschreibung hier, da hängt viel Problematisches eben auch mit zusammen. Denn ich kann ja natürlich auch sagen, wenn ich Gottes wertvoller Schatz bin, ja, das macht mich ja wirklich besonders. Und das hebt mich so ein bisschen heraus. Das unterscheidet mich von allen Völkern. Und das ist eben auch genau das, was zur Geschichte Israels ja dazugehört. Dass Gott sich dieses Volk erwählt hat und dass Gott dieses Volk gerufen hat und gesagt hat, ihr seid mein wertvoller Schatz. Aber, und das ist eben, was jetzt hier dazukommt, dieser wertvolle Schatz ist kein wertvoller Schatz, der irgendwo in eine Vitrine hineinkommt. So wie das Sonntagsgeschirr, was vielleicht einmal die Woche oder vielleicht nur einmal im Jahr rausgeholt wird und ansonsten einen besonderen Platz hat, wo eben nichts passieren kann, wo eben man nicht irgendwie durch so eine kurze Bewegung was kaputt machen kann. Dieser wertvolle Schatz, und das ist das, was Mose eben dir sagt, dient nicht dazu, irgendwie auf einen Sockel gestellt zu werden, um dann zu sagen, schaut mal, wie schön und. Dieser wertvolle Schatz, der ist eine Gabe und ist eine Aufgabe. Nämlich, dass an diesem, und das macht diesen Schatz wertvoll, an diesem wertvollen Schatz die Menschen und die Völker und die Nationen erkennen sollen, wer und wie Gott eigentlich ist. Darum geht's. Nicht, dass man herausgehoben ist und hervorgehoben wird und man da vielleicht wie in einem Museum dann mal vorbeikommen und das bestaunen und sagen, boah, großartig und so. Und dann sieht man aber gleich irgendwie abgesperrt, vielleicht wenn es besonders wertvoll ist, noch irgendwie besonders gesichert auch mit einer Sirene und. Das ist nicht das, worum es hier bei der Berufung des Volkes geht. Sondern die innere Freiheit hat etwas damit zu tun, dass der Mensch in eine Freiheit hineinkommt, um mit den Dingen in dieser Welt anders umgehen zu können. Und das, sagt Gott, will ich mit dir, meinem Volk, vor allen Völkern sichtbar werden lassen. Und dann merken wir gleich, naja, das ist eben etwas anderes. In solchen Situationen fallen mir immer die Blaublüter dann ein, die ja auch mal ein Bewusstsein hatten, eben herausgerufen zu sein für einen besonderen Dienst. Und wenn man so in die Geschichte hineinguckt, dann gibt es immer wieder auch Mächtige, die dann diese Verantwortung auch ernst genommen haben und ihre ganze Macht und ihre ganze Kraft dafür eingesetzt haben, dass es dem Volk wohl geht. Man hat sich um die Menschen gekümmert, dass es ihnen wohl ergeht. Aber, und das ist immer das Schicksal, ob es jetzt bei irgendwelchen Herrschenden oder in irgendwelchen Firmen oder wo auch immer ist, bei den nächsten Generationen schleicht sich etwas ein. Die erste Generation baut auf, die zweite Generation verwaltet und die dritte Generation verprasst. Ja, da kommt so eine Dekadenz ins Leben hinein. Ja, also ich bin ja, ich habe ja das und das und bin, auf einmal stehe ich auf einem Sockel und merke, dass das, was ich bekommen habe, für mich nicht mehr eine Gabe ist und eine Aufgabe damit verbunden ist, sondern ja, ich habe es, damit es mir besser geht. Das ist das Interessante an dieser Geschichte, an diesem heutigen Fest, Shavuot, dass die Gabe der Torah, was ja hier gefeiert wird, eben ein Fest ist, wo es darum geht, dass der Mensch in eine wirkliche Freiheit hineinkommt. Nur in Freiheit, ich sage jetzt mal nur, es ist eine Menge wert und man darf das nicht klein machen, aber nur in einer Freiheit zu leben, die geprägt davon ist, von äußeren Repressalien irgendwie befreit zu sein, ist zu wenig. Weil das macht den Menschen, das macht die Menschen nicht frei. Sondern die Freiheit entsteht dort, wo in uns wir freigesetzt werden. Und da sagt die Bibel eben, das ist das, was durch die Tora geschehen soll. Das ist das, was durch das Lesen des Wortes Gottes geschehen soll, dass der Mensch in eine größere Freiheit hineinkommt. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, die ich sehr verehre, ich hatte es ja hier schon mal erwähnt, die hat, ich weiß nicht, ob sie selber drauf gekommen ist oder das irgendwo anders auch geklaut hat, die hat das eben immer beschrieben damit, dass sie sagt, aus der Gabe wird eine Habe. Aus der Gabe wird eine Habe. Und das ist das Problem, was den Menschen ja unfrei macht. Dass aus dem, was ihm gegeben wird, etwas wird, wo er meint, das gehört nun ihm und ihm allein. Jesus hat ja auch solche Geschichten erzählt und dann sind wir wieder bei Shavuot, bei der ersten Bedeutung, eben Dank für die Weizenernte. Jesus hat ja auch so Geschichten erzählt von irgendwelchen reichen Kornbauern, die eine unglaublich gute Ernte hatten und dann damit ihre Scheunen gefüllt haben. Das ist ja erstmal auch vorausschauend, ist ja auch nicht verkehrt. Aber die Frage ist, wer hat alles einen Schlüssel zu dieser Scheune? Wer bekommt alles einen Zugang zu dieser Scheune? Wir werden ja jetzt, und das ist dann auch immer, ich sag mal so, ein Testfall für unsere Moral, wir werden ja jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann auch merken, wie gehen wir denn mit den Knappheiten um, die zum Beispiel durch diesen Verschluss der Meerenge von Hormuz entstehen werden. Werden wir uns durchsetzen mit dem größeren Portemonnaie, wie wir es ja bei Corona auch schon gemacht haben, dass wir Schiffe umleiten und sagen, nee, wir legen noch mal 1 Million drauf und dann kommen sie zu uns? Wer kriegt alles einen Schlüssel zu den Speichern, in die wir das hineingelegt haben, was wir bekommen haben? Und in dieser Welt erleben wir es, und das ist das Prinzip dieser Welt, das, was ich bekommen habe, also die Gabe, die ich bekommen habe, wird zu dem, was mir gehört. Und dann mache ich ein Vorhängeschloss vor und ein noch größeres Vorhängeschloss. Wenn das nicht reicht, dann stelle ich ein paar Bewaffnete davor. Das lässt sich alles regeln. Nur um eins deutlich zu machen, du kommst an das, was ich habe, nicht so einfach ran. Du kannst nicht zahlen, dein Problem. Die Unfreiheit des Menschen hat etwas, nicht zuallererst etwas mit einer äußeren Unfreiheit zu tun, sondern mit dieser inneren Abhängigkeit von dem, was wir gelernt haben, dass ich haben muss, um sein zu können. Und das ist krank. Das macht unfrei. Und darum feiert man am Shavuot das Fest der Gabe der Torah, weil uns darin eben die wahre Freiheit, die eigentliche Freiheit des Menschen begegnet. Und Gott sagt, ich habe dich nicht nur aus Israel, aus Ägypten herausgeführt, aus dieser äußeren Bedrängnis, sondern ich will dich auch in diese innere Freiheit hineinführen. Hörst du drauf? Oder hörst du auf diese anderen Stimmen, die dir sagen, und jetzt kann man da einiges einreihen. Hörst du darauf, auf das, was ich dir sagen will? Oder hast du andere Ratgeber? Ich will, dass du mein kostbarer Schatz bist. Ich will, dass du ja das bist, was glänzt in dieser Welt. Aber nicht nur am Sonntag, nicht nur, wenn bestimmte Personen kommen, sondern jeden Tag soll das aufleuchten, was die Beziehung zu Gott ermöglicht in dieser Welt, nämlich wirklich in Freiheit zu leben. Wisst ihr, wenn man mit Menschen zu tun hat, die im drogenabhängig sind, dann ist das immer wieder eine Tragödie, weil eigentlich steht man davor und denkt, es ist doch so leicht, es ist doch so einfach. Das sagt man, wenn man keine Ahnung hat. Wenn man Erfahrung damit hat, weiß man, das, was so unglaublich leicht aussieht, ist so, so schwer. Und es hat etwas damit zu tun, dass man als Mensch auf diesem Weg dieser inneren Freiheit kommt. Nicht nur äußere Bindungen irgendwie loswerden, sondern das Innere, die innere Gebundenheit loszuwerden, um einen Halt zu bekommen, der mir ermöglicht, aus dem, was ich bekomme, aus der Gabe, eben etwas zu machen, was ich weitergeben kann und nicht, was ich festhalten muss. Wie ist das in Israel und mit Israel durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch? Ach, fragen wir doch lieber bei uns. Wie ist das bei uns mit dem, was wir als Gabe bekommen haben? Haben wir nicht auch sehr oft daraus eine Habe gemacht, um uns so ein bisschen auf einen Sockel zu stellen, so als die, die es besser wissen, als die, die es begriffen haben, als so eine elitäre Veranstaltung? Wenn aus dem, was Gott gibt, etwas wird, was ich nicht mehr weitergeben kann, sondern was ich festhalte, dann bin ich gefangen und unfrei. Und dazu gehören nicht nur die geistlichen Gaben, dazu gehört auch das, was ich sonst anvertraut bekomme, was mir gegeben ist. Muss ich es verteidigen und festhalten, damit ja keiner kommt und mir etwas nimmt, dann bin ich gefangen. Dann bin ich innerlich gefangen, aber nicht gehalten. Und an Shavuot denkt man in Israel, und wie gesagt, am Donnerstag werden wir das noch ein bisschen weiter dort eintauchen, an Shavuot denkt man in Israel daran, Gott hat mir etwas gegeben, Gott hat uns, dem Volk, etwas gegeben, was uns frei machen soll. Und das ist die Tora. Und für uns ist das die Herausforderung immer wieder neu, auch für uns heute, aber auch für Israel und für alle Glaubenden zu allen Zeiten. Auf wen höre ich? Wer darf in mein Leben etwas hineinreden und hineinsprechen? Wer kann mir etwas sagen zu dem, wer ich bin und was ich bin und wie ich mit dem umgehe, was ich habe? Wer ist diesbezüglich eigentlich mein Anlageberater? Jesus macht deutlich, der reiche Kornbauer, der gesagt hat, ich habe aufgepasst in der Schule der Volkswirtschaft und alles auf die Seite getan, für mich, für mich, für mich. Nur ein dummer Mann. Denn so geht es ja dann auch in diesen Geschichten. Denk dran, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und guck dir vorsichtshalber schon mal einen Sarg an, in den man dich reinlegen soll. Und du wirst eins entdecken, der Sarg hat kein Regal, wo du etwas reinstellen oder reinlegen kannst. Wir werden alle aus dieser Welt gehen, so wie wir gekommen sind, nackt und bloß. So sind wir gekommen, so werden wir gehen. Aber nicht als Menschen, die eben nackt und bloß vor Gott stehen und die dort entblößt werden, sondern als geliebte Menschen Gottes, der gesagt hat, ich halte dich, es kann kommen, was will. Hör drauf, dann bist du frei. Hör hin und dann wirst du leben. Amen.